Hallo Lina, bei mir war es ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger und ich habe jetzt schon mal beim Fairdocs Instagram-Kanal die Lichter wieder angeknipst und will auch den Fairdocs Podcast jetzt wieder beleben. Und wir beide haben ja vor mittlerweile anderthalb Jahren eine Folge aufgenommen, die immer noch bei mir schlummert und die jetzt fertig bearbeitet ist. Und da haben wir ja drüber gesprochen, welche Mythen es so im Hundetraining gibt, die so schädlich sein können, unter anderem auch so die Schuld. Frage bei reaktiven Hunden, woran liegt es? Ist der Mensch selber dran schuld? Und du hast auch viel über deine Vergangenheit im Training mit deinen Hunden gesprochen. Und ich finde die Themen immer noch ziemlich aktuell und würde die Folge gern hochladen. Also gib mir doch gern mal Bescheid, ob das für dich klar geht.
Huhu, ja, auf jeden Fall. Ich habe immer wieder an die Folge gedacht und dachte mir so, ach, bei dir war bestimmt einiges los, hat sie auch gesagt. Ich glaube, deine Hündin hatte den Umzug nicht so ganz gut verkraftet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du privat irgendwie ganz schön viel zu tun hattest. Bei mir hat sich ja auch übelst viel getan, so mit Baby und allem drum und dran. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn die Folge hochkommt. Ich mache aktuell selber so total wenig, weil ich gerade sehr viel überdenke, wie mein Weg im Hundetraining so aussieht. Aber das Thema positives Hundetraining ist immer natürlich noch immer total aktuell bei mir. Also sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn die Folge online kommt und hoffe, dir geht's gut.
Ich bin gerade live und in Farbe zugeschaltet der lieben Lina, beziehungsweise sie ist mir zugeschaltet.
Hallo.
Und winkt auch gerade. Das Winken kann niemand sehen, aber es sah sehr schön aus. Lina kommt aus Jena, lebt dort mit ihren zwei Hunden, macht gerade eine Trainerinnenausbildung und ganz wichtig, setzt sich für gewaltfreies Training ein. Das tut sie unter anderem auch bei Instagram und das ist mir natürlich sehr sympathisch und war mir sehr sympathisch, als ich ihr da über den Weg gelaufen bin. Und ich find's besonders toll, mit wie viel Leidenschaft sie da aufklärt und auch mal bereit ist, sich hier und da zu streiten, was ich ja für mich fast so ein bisschen aufgegeben habe. Und da bin ich immer froh, wenn es noch Leute gibt, die auch wirklich ja sich so mit Herz und Verstand auch bei Instagram generell in sozialen Medien da so einsetzen. Und so eine engagierte, angehende Trainerin möchte ich natürlich unbedingt in meinem Podcast haben und freue mich, dass sie heute dabei ist. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Lina.
Hi, Tine. Schön, dass ich beide sein darf.
Ja, ich freue mich sehr.
Dass es auch mit der Technik jetzt endlich geklappt hat.
Ja, genau, das typische Technikthema.
Genau.
Würdest du dich und deine beiden Hunde kurz mal vorstellen und uns ein paar grobe Eckdaten über euch geben?
Na klar, also wie du schon gesagt hast, ich bin Lina, komme aus Jena. Ich mache gerade die Ausbildung zur Hundetrainerin, noch relativ am Anfang. Aber ich stecke schon ein bisschen länger in der Materie drin. Auch natürlich auch aufgrund meiner beiden eigenen Hunde. Und hauptberuflich bin ich Tierarzthelferin. Das habe ich gelernt und mache ich auch mit Leib und Seele und werde ich neben dem Trainerdasein auch definitiv weitermachen, weil das ein ganz schöner Ausgleich ist und mich die Medizin auch interessiert. Ich habe zwei Hunde, also meinen Rüden Remus. Das ist ein Mix aus Rumänien, so typische Straßenhund-Wundertüte. Und dann haben wir noch eine Akita-Hündin, die gehört in erster Linie meinem Freund. Aber ja, wir sind seit 5 Jahren zusammen, sie ist jetzt 5, also sie ist von Anfang an der Beziehung dabei, also quasi unser beider Hund. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Sind aber auch beides Hunde, die natürlich ihr Päckchen so mit sich rumtragen. Und wo man viel ausprobiert hat, um diese Hunde erzogen zu kriegen, gesellschaftskonform zu bekommen und viele Trainer ausprobiert hat, viele Methoden ausprobiert hat und vor über zwei Jahren bin ich dann durch meine Trainerin total unbewusst zum positiven Training gekommen. Ich habe einfach nach einer Trainerin hier in Jena gesucht und sie war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr neu. Ich glaube, ich war ihre erste oder zweite Kundin, die sie hier in Jena hatte. Und das hat dann einfach, das hat mich einfach angesprochen, dieses Training. Also ich habe das lange nicht verstanden, bin ich ehrlich. Also dieses, ich verstehe jeden, der aufs positive Hundetraining guckt und sich erstmal so denkt, so, hä? Ohne Strafe, wie soll denn das gehen? Also ich verstehe das vollkommen, weil ich hatte davor schon einen Dackel gehabt und der wurde nicht brutal erzogen, aber halt trotzdem mit Strafe, ne, was man jetzt so im Nachhinein reflektiert und anders machen würde. Und war dann lange Zeit, so bestimmt ein Jahr, wirklich am Struggeln, ob das jetzt wirklich das Richtige für mich ist, weil es dann auch erstmal schlimmer wurde, nachdem man dann dieses System so gewechselt hat und weil es wirklich dauert, bis man so alte Verhaltensweisen ablegt. Also gerade so der Leinenruck, der steckte bei mir einfach so tief drin und auch diese Körperblocks, das habe ich ständig gemacht. Das war wirklich viel Eigentraining und Eigendisziplin, die man da aufweisen musste. Und von daher war das so ein bisschen, eine Zeit lang war ich da am Struggeln, kann das aber voll verstehen, wenn man da erstmal skeptisch dran ist, finde aber, dass man dem Ganzen einfach eine Chance geben muss, bevor man dann sagt, das funktioniert nicht, weil das ist halt einfach nicht wahr. Also ich sehe es jetzt an meinen Hunden, die Fortschritte, die gemacht wurden, es dauert länger, als wenn ich jetzt den Hund hemmen würde. Aber die Fortschritte, die wir gemacht haben, die sind wesentlich konstanter und stabiler. Also ich fange nicht mehr bei Null an, wenn es mal nicht klappt oder wenn wir mal einen schlechten Tag haben oder so. Dann ist es mal ein bisschen blöder, als es die Tage davor war, wo es super geklappt hat, aber lange kein Vergleich zu vorher.
Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich auch, ob es hier und da mal länger dauert oder nicht. Ich finde, dazu unterscheiden sich Menschen ja auch zu krass, als dass man wirklich so vorhersagen könnte, wie lange Sachen dauern. Deshalb so allgemein würde ich das, glaube ich, nicht mal unterschreiben, dass gewaltfreies Training unbedingt länger dauert. Ich glaube, wenn man es gut macht, ja, dann ist es entweder genauso schnell oder vielleicht sogar schneller. Aber wie gesagt, das ist ja, das unterscheidet sich ja so krass von Mensch zu Mensch, ja, und das ist ja einfach sehr, sehr unterschiedlich. Aber du hast gerade schon die perfekte Einleitung gegeben für unser heutiges Thema. Wir wollten ja so allgemein über irgendwie schlechte Tipps eigentlich sprechen, die man sich so anhören muss. Und ich finde es ganz toll, dass du sagst, du kannst dich da eigentlich noch ziemlich gut hineinversetzen in Menschen, die erstmal sagen, gewaltfreies Training, ich weiß nicht so richtig und ach, da gibt's ja alle möglichen Mythen, ja, und ja, eben auch schlechte Tipps, die man so bekommt. Und unter anderem gibt es ja auch einen Vorwurf, auf den wir uns heute so ein bisschen konzentrieren wollen, obwohl ich schon ahne, dass wir uns sicherlich komplett verquatschen werden, wie auch die letzten Male, als wir uns schon unterhalten haben. Aber eigentlich soll es ja heute um einen Vorwurf gehen, der lautet, du bist schuld daran, dass dein Hund sich so und so verhält, weil du das und das falsch machst. Also so was Typisches ist ja, ja, du müsstest dich eigentlich mal entspannen und dann würde dein Hund sich auch entspannen. Ja, ja, und eben diese Schuldfrage und diese Frage nach Fehlern. Und da würde ich jetzt zum Einstieg gerne mal von dir wissen wollen, warst du eigentlich schon mal direkt mit so einem Vorwurf konfrontiert, dass das jemand zu dir gesagt hat oder dir irgendwie geschrieben, ja, hat oder so?
Sogar relativ häufig, gerade zu Beginn. Und gerade auch zu Beginn, als ich dann anfing, andere Trainingsweisen so ein bisschen kritisch zu sehen und dazu auch meine Meinung geäußert habe. Da kam vor allem aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, also es sind nicht die engsten Freunde, die das wirklich miterlebt haben, wie gerade Remus, der war ja sehr, sehr schwierig zu Beginn. So drauf, aber so aus dem entfernteren Freundes- und Bekanntenkreis kam dann schon der Vorwurf, ich solle nicht über andere Trainer oder Trainingsmethoden kritisieren, wenn es bei meinem eigenen Hund ja auch nicht klappt, das wäre ja meine Schuld. So nach dem Motto, wo man dann sich natürlich angegriffen fühlt, ne? Weil das halt aus dem näheren Bekannten- und Freundeskreis war oder kam, wo man dann auch einfach hätte mal nachfragen können, ja, warum ist der so, warum reagiert er so auf, also Remus hat ein Problem mit Männern, die auch schnell an ihm vorbeilaufen, da neigt er auch zum Beißen, und das war total überfordernd für mich am Anfang. Mein Hund davor, der war so, zwar mein allererster eigener Hund, das war ein Dackel, der war total unkompliziert. Also der war nicht fehlerfrei, aber der war einfach unkompliziert. So keine größeren Themen, die irgendwie die Gesellschaft belastet hätten. Und dann hatte ich dieses extreme Gegenteil, Remus, mit dem ich total überfordert war. Und da hat man sich schon angegriffen gefühlt, weil es war mir sehr lange sehr, sehr unangenehm. Ne? Das ist er hat gebellt, er ist ausgerastet an der Leine. Dann hat er Frustreaktionen mir gegenüber gehabt, wenn er an der Leine ausgerastet ist. Und ich glaube, mein Freund hat da 6-mal gebissen im ersten Jahr. Also es war wirklich schlimm. Und halt auch Leute auf der Straße hat er versucht zu beißen, teilweise auch erwischt, ne, wo man nicht schnell genug reagiert, und das nagt dann schon an einem. Mehr als wenn das Leute von außen gesagt haben, also das kommt, passiert immer noch. Ich weiß nicht, wann das war, vor einem Monat, saß ich auf einer Bank und da kam ein Mann mit seinem Hund an und ließ den an Remus ran und Remus bellte und knurrte. Und ich habe halt nichts gemacht, ich habe den Hund halt nicht gestraft, ich habe das mit ihm ausgesessen, ne, hatte dann nur dem Mann gesagt, er solle bitte weitergehen, mein Hund möchte nicht Halle sagen. Und er war völlig entsetzt, dass ich meinen Hund nicht gestraft habe für dieses Bellen. Und sagte dann zu seinem Kumpel, ja, der arme Hund, das Problem ist ja die, wortwörtlich die Alte dahinter. So, und das triggert ganz kurz, aber das ist nicht so verletzend, wie wenn das aus einem näheren Kreis kommt, wo man sich so ein bisschen mehr Verständnis wünscht. Von daher, da hängt viel Herz dran an diesem Vorwurf, weil ich das sehr oft gehört habe.
Und hast du damals auch Gedanken gehabt, dass da was dran ist? Also, dass du wirklich in gewisser Weise eine Schuld trägst und bestimmte Fehler gemacht hast? Was hattest du dafür
Gedanken? Also, am Anfang wirklich ständig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist mein Problem, mein Problem, mein Problem, weil mich das auch so emotional belastet hat. Und weil ich teilweise noch in der Trauer um meinen verstorbenen vorigen Hund gesteckt habe, der so super unkompliziert war, dann habe ich viel verglichen, ne? Dann war man schnell frustriert, also ich hatte eine ganz niedrige Frustrationstoleranz und auch wenig Verständnis für das Verhalten meines Hundes, und da hat man sich natürlich Vorwürfe gemacht und dann auch immer dieser Satz, du musst dich nur mal entspannen, du verkrampfst total bei Hundebegegnungen, und ich merke das auch jetzt teilweise noch, wenn wir eine frontale Hundebegegnung haben. Mein Herz rast, ne? Dann denke ich mir so, oh, okay, hätte ich jetzt eigentlich nicht so gerne, ne? Würde ich gerne ausweichen. Aber es ist anders, weil wir jetzt Methoden haben, die er anwenden kann. Und damals habe ich mir halt ständig gedacht, das ist meine Schuld. Und ich habe Zeiten gehabt, da habe ich vor den Spaziergängen mit Remus meditiert, weil ich dachte, ich muss entspannt sein, damit mein Hund entspannt ist. Das war dem völlig egal. Also da kam uns ein Mann entgegen, der eine komische Jacke mit Kapuze anhatte, und ihn wollte er trotzdem beißen. So, da kam uns ein Hund entgegen, den wir nicht ausweichen konnten. Er hat trotzdem ausgelöst und ist nach vorne gegangen. Und selbst wenn ich auf so einzelne Sachen geachtet habe, wie lockere Leine und den Hund nicht direkt angucken und immer wieder zum eigenen Hund gucken, die Körperausrichtung vom Hund weg, der uns entgegenkommt, darauf habe ich alles geachtet, und es wurde trotzdem dahingehend nicht mit einem Fingerschnipsen besser. Ich denke, dass man als Halter irgendwo Einfluss auf den Hund nimmt. Natürlich, klar, gerade wenn man den von Anfang an hat. Aber nicht in dem Maße, wie das viele Vorwürfe oft suggerieren. Also es ist so pauschalisiert, so nach dem Motto, bist du ein böser Mensch, hast du einen bösen Hund. Bist du ein trauriger Mensch, hast du einen traurigen Hund. Da gibt's ja auch dieses berühmte Sprichwort. Und das würde ich so einfach nicht pauschalisieren, und schon gar nicht ist nur der Halter ausschlaggebend für das Verhalten unserer Hunde. Da hängt halt so viel mehr dran. Also da werden wir sicherlich vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal drauf eingehen, was da halt alles noch so mit reinspielt in das Verhalten des Hundes.
Was hat für dich die Wendung gebracht von deinen Meditationsübungen, die ja zumindest schon mal nicht schädlich waren, obwohl du hast dir ja damit trotzdem irgendwie die Verantwortung aufgeladen, und ja, von deinen Schuldgefühlen, was hat die Wendung gebracht hin zu ich verstehe jetzt, dass ich zwar für meinen Hund verantwortlich bin und dass ich auch auf das Verhalten einwirken kann, aber ich vergrabe mich nicht mehr im Boden, wenn mal was schiefgegangen ist oder wenn ich darüber nachdenke, dass mein Hund vielleicht ein paar Herausforderungen mit sich bringt. Wie kam das? Wie hast du das geschafft und was waren das für Erkenntnisse, die dich dahin gebracht haben?
Also es war nicht ein Moment, der mich das irgendwie hat erkennen lassen. Das war wirklich so ein schleichender Prozess. Umso mehr ich mich dann auch in die Materie eingelesen habe und dann auch zu meiner Trainerin gekommen bin, die mich gut aufgeklärt hat und die mir vor allem diesen Druck irgendwo auch genommen hat, dass er jetzt sofort gesellschaftskonform sein muss, so wie das Umfeld halt immer einem suggeriert hat. Und durch den Austausch mit anderen Besitzern, solche Hunde, die schon länger solche Hunde haben und am Anfang auch gestruggelt haben, das kam auch viel durch Instagram, deswegen hatte ich mit Instagram auch angefangen, um da einfach so ein bisschen die Story zu erzählen. Und da kam ganz viel Feedback, hey, mir geht's genauso. Und ich habe da auch mit ganz, ganz, ganz lange mit zu kämpfen gehabt. Also es war so der Austausch untereinander und einfach die Zeit. Also es gab keinen festen Moment, wo ich gesagt habe, ich ändere da jetzt meine Einstellung zu, sondern das kam wirklich schleichend, auch umso mehr Wissen ich mir einfach angeeignet hatte und dann Methoden und Werkzeuge an der Hand hatte, die ich nutzen konnte, um aus bestimmten Situationen rauszukommen.
Was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade in dieser Schuld drinstecken oder die vielleicht auch schon mal den Vorwurf bekommen haben, ja, du bist da schuld dran, du musst doch nur das und das machen, du machst das und das falsch und die einfach denken, oh Mist, ich bin vielleicht einfach keine gute Hundehalterin oder vielleicht habe ich wirklich irgendwas falsch gemacht und jetzt ist mein Hund versaut und die irgendwie in diesen Gedankenspiralen drinstecken, weil du weißt ja, wie es dir damals ging und wie dein Prozess war. Was glaubst du, kann da helfen? Was würdest du, wenn jetzt gerade jemand zuhört, dem es so geht oder der es so geht, was würdest du dieser Person raten?
Was würde ich raten? Sich auf jeden Fall selber weiterbilden, also sich nicht auf die Tipps und Tricks von außen verlassen, sondern sich professionelle Hilfe suchen, sich einen guten Trainer an die Hand nehmen. Ja.
Da sollten wir kurz drauf eingehen. Das war nämlich das Thema, über das wir beide uns eigentlich so ein bisschen connected haben überhaupt, weil es darum ging, woher man auch seine Informationen bezieht, was man so in manchen Instagram-Videos sieht, wo irgendwelche komischen Tipps gegeben werden, die dann einfach nachgemacht werden. Also Weiterbildung ist nicht auf dem Hundeplatz sich von irgendjemandem Anekdoten erzählen lassen. Man kann sich gerne mit anderen Menschen austauschen, aber sollte immer hinterfragen, was hat das jetzt wirklich für eine Bedeutung für mich? Weiterbildung ist auch nicht unbedingt auf Instagram. Da gibt's ganz tolle Kanäle, die definitiv richtig gute Informationen zur Verfügung stellen. Ich muss gerade an Samaria denken, von dem Instagram-Account Sammy Vicky, genau, die einfach ganz toll immer Informationen von verschiedenen Kanälen sammelt. Und ich habe ja mit ihr auch schon eine Folge aufgenommen. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das war. Ich verlinke die aber nochmal unten in der Beschreibung. Also es gibt da auch tolle Informationen, auch in den sozialen Medien. Das ist aber sicherlich nicht das, was du mit Weiterbildung meinst. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Grundpfeiler nennen, die bei dir wirklich dazu geführt haben, dass du sagst, da kriegt man wirklich fundierte Informationen, abgesehen von deiner Ausbildung und von deiner Trainerin?
Gute Fachbücher. Also da gibt's ja, also gerade über Ausdrucksverhalten finde ich total wichtig. Da wissen zu viele Hundehalter einfach noch zu wenig. Da gibt's ein sehr gutes Buch von Frau Feddersen-Pedersen. Dann, was du schon gesagt hast, diese ganzen Online-Kanäle, die es gibt, also Fifi und Struppi hat ja auch eine Website, wo man sich weiterbilden kann, dann mache ich viele Weiterbildungen über die Doggybox. Ich weiß nicht, ob dir die Website was sagt, da sind auch ganz, ganz
viele. Ja, Dog-Eye-Box, genau, da bin ich extrem unterwegs, ja. Da gibt's einfach so tolle Sachen, also gerade natürlich die Webinare von Ute Blaschke-Berthold, das ist natürlich Standard, ja, aber auch andere, also das Themenspektrum ja. ist da auch so breit und man findet alles. Ich habe da auch diese VIP-Mitgliedschaft, weil ich einfach da so viel konsumiere ja. und das ja ist einfach wirklich toll. Ja, das ist eine tolle Empfehlung, da habe ich gar nicht dran gedacht, auf jeden Fall.
Das empfehle ich auch den meisten, die auch auf der Suche nach Webinaren sind. Dann kann man sich natürlich Praktikas raussuchen bei unterschiedlichen Hundetrainern. Ich bin auch der Meinung, man kann sich gerne alles angucken. Auch wenn man jetzt nicht konform mit dieser Methode ist, also man muss halt irgendwo für sich eine Grenze finden, wenn da mit Stachelhalsband und irgend sowas gearbeitet wird, würde ich dankend ablehnen und wieder gehen. Aber ich denke, Praktikas sind auf jeden Fall nicht schlecht und das bieten auch viele für Hundehalter an. Ich glaube, das ist den meisten Hundehaltern einfach nicht bewusst, dass es viele Einrichtungen gibt, die sehr dankbar sind, wenn da mal ein Hundehalter kommt und sagt, ich würde gerne mehr über den Hund erfahren, kann ich euch ein paar Tage begleiten oder so. Ich glaube, das ist vielen einfach nicht bewusst. Die verlassen sich dann so auf Instagram, weil sie denken, da kriege ich mein Wissen her, weil da auch viele Hundetrainer unterwegs sind, die ihr Wissen teilen, aus allen möglichen Richtungen. Und wenn ich mich auch so unterhalte mit den Leuten, die wissen das wirklich nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also ich schicke dann einfach nur einen Link. Selbst der Kosmos Verlag, der bietet ja auch ganz, ganz viele Webinare an zu verschiedenen Themen mit unterschiedlichen Dozenten. Das finde ich auch total cool. Also die sind da auch sehr bemüht, den Hundehalter weiterzubilden. Und dann Miriam Kort, ich weiß nicht, ob die was sagt, die arbeitet vor allem mit Herzschutzhunden ja. und die macht, glaube ich, auch Webinare und Seminare und Workshops für Hundehalter, soweit ich das gesehen hatte. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch wenn man das googelt, Webinare, Thema Hund oder Hundekommunikation, da findet man relativ schnell was. Ich glaube, den meisten ist einfach nicht bewusst, dass es dieses Angebot gibt außerhalb vom Hundetrainer und der Hundebücher, weil ich kann das voll verstehen, wenn man nicht so tief in der Materie drin sitzt und gerade sich so ein Buch von Frau Feddersen-Pedersen nimmt, das ist sehr viel Fachsprache, die dort herrscht. Das ist einfach nicht für jeden was, aber diese Webinare, da findet sich eigentlich immer ein Dozent, von dem man sich angesprochen fühlt. Was würde ich den Leuten noch raten, neben sich selber weiterbilden? Ach, sorry, erzähl.
Ja. Ich muss noch mal kurz einhaken. Nee, alles gut. Ich finde es einfach so wichtig, in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf hinzuweisen, dass es völlig okay ist, wenn man sich mit dieser vielfältigen, mit diesem vielfältigen Angebot irgendwie überfordert ja. fühlt und das Gefühl hat, nicht so richtig zu wissen, was denn jetzt wirklich sinnvoll ist. Welches von den 583 Webinaren soll ich mir denn jetzt angucken und woher weiß ich auch, ob das jetzt gewaltfrei ist oder nicht, denn es schwirren ja einfach viele, viele, viele Informationen da draußen rum und alle nennen sich selbst ExpertInnen und deshalb würde ich jetzt einfach mal das Angebot rausgeben, dass du und ich gerne angeschrieben werden können auf Instagram, per E-Mail, einfach den Kontakt suchen zu Menschen, bei denen ihr wisst, dass sie das ganz gut auseinanderhalten können und vielleicht eine gute Empfehlung geben können. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Magst du noch mal deinen Instagram-Account-Namen sagen?
Frau.Vampirzahn.
Mhm, wunderbar. Super. Verlinke ich auch unten dann in der Folgenbeschreibung.
Also sehr gerne.
Okay, jetzt können wir weiter.
Nee, das war ein sehr schöner Einwurf. Man muss die Leute ja, glaube ich, so ein bisschen motivieren, da auch so sich zu trauen, anzuschreiben. Ich erinnere mich, ich hatte einen Beitrag geschrieben, wo ich die Leute auch dazu aufgefordert habe, mal die Quellen zu hinterfragen, wo die ganzen Leute auf Instagram zum Beispiel ihr Wissen herhaben. Und das macht keiner. Also ich habe vielleicht 3 Leute, die mich mal angeschrieben haben, hey, wo hast denn du das Wissen her? Und kannst du mal ein Fachbuch empfehlen oder irgend sowas? Und der Rest nimmt das einfach so hin. Und ich finde, man darf auch bei Trainern und angehenden Trainern gerne mal die Quelle hinterfragen. Einfach um sich selber zu vergewissern. Also das ist dieses, wofür ich die Leute auf jeden Fall animieren möchte, hinterfragt alles, was man euch entgegenwirft. Dieser gängige Tipp zum Beispiel, du musst deinen Hund auf den Rücken drehen, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Ich habe das am Anfang geglaubt, so wie der Trainer, der mir diesen Tipp gegeben hat, mir das erklärt hat. Das hat für mich in meinem mit meinem laienhaften Wissen hat das Sinn gemacht. Dann habe ich mich da reingelesen und jetzt ist mir das völlig klar. Ich weiß noch, vor einem Jahr habe ich das meinem Partner erklärt weil er meinte, ja genau, warum macht man das denn eigentlich nicht? Und ich habe ihm erklärt, weil der Hund, also Hunde machen das ja unter sich, die drehen sich auf den Rücken und unterwerfen sich einem anderen gegenüber. Aber das ist ja eine freiwillige Komponente von dem Hund. Also der macht das ja nicht, weil der andere ihn nimmt und auf den Rücken dreht, sondern er hat immer die Wahl. Entweder unterwirft er sich oder halt nicht. Dann würde es halt Konsequenzen geben. Und der andere Hund lässt ihm auch die Wahl. Kannst dich unterwerfen oder nicht. Das ist eine freiwillige Sache. Und das habe ich ihm erklärt und er guckte mich an und meinte, ja, hast ja völlig recht, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. So, den Hund zu nehmen und auf den Rücken zu drehen. Und der Hund lernt nur, dass du einer der Klatscher hast.
Mhm. Ja, und dazu kommt ja noch, dass selbst wenn Hunde untereinander sich packen und auf den Boden drücken würden, sind wir halt immer noch keine Hunde und kommen überhaupt nicht ansatzweise an die hündliche Kommunikation ran, sondern es ist doch viel sinnvoller, das zu nutzen, was wir zur Verfügung haben. Unsere Kommunikation, da ist Körpersprache sicherlich auch ein Teil davon, aber eben nicht Körpersprache, mit der ich den Hund blocke, bedränge, was auch immer, schiebe, piekse oder sonst was, sondern ganz im Gegenteil, eher zu gucken, wie kann ich denn mit deeskalierender Körpersprache arbeiten, wie kann ich über meine Körpersprache meinem Hund vielleicht einen Ausweg zeigen aus einer Situation. Und deshalb ist es sehr schade, dass solche Tipps immer noch gegeben werden. Und deshalb habe ich vorhin auch kurz ein bisschen innerlich gezuckt, als du sagtest, man kann ja sich überall einen Überblick verschaffen. Natürlich finde ich es wichtig, auch zu wissen, wie andere TrainerInnen arbeiten und was es vielleicht auch für komische Methoden gibt, einfach um das alles zu verstehen und das ganze Spektrum zu verstehen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ja die Erklärungen dazu oft auch erstmal überzeugend wirken und auch so einen Druck ausüben, so wie du es beschrieben hast. Der Typ mit dem Alpha-Wurf, der hat dir das ziemlich logisch erklärt und der hat vielleicht auch noch dazu gesagt, du musst das machen, denn wenn du das nicht machst, dann kommen die und die und die Probleme, weil, weiß ich nicht, dann zeigst du deinem Hund keine Grenzen auf oder dann weiß der nicht, dass du der Chef bist oder was auch immer. Und dann denkst du ja, ah Mist, krass, ja, und das findet selbst bei Menschen statt, die zu 100% sagen würden, ich möchte gewaltfrei arbeiten. Ich hatte oder habe immer noch ein Team im Training, die haben den Tipp bekommen, den Schnauzgriff zu machen bei ihrem Welpen. Also wenn er beißt, eben die Schnauze zuzuhalten. Und die haben mich das eben ernsthaft gefragt. So, was hältst du denn davon? Wäre das nicht auch eine Variante, wie wir damit umgehen könnten? Und ich konnte es erst überhaupt nicht fassen, weil ich eben wusste, wie hundertprozentig gewaltfrei die ihr Training gestalten wollen und dass die niemals ihrem Hund wirklich schaden wollen. Aber die haben diesen Tipp bekommen, ja, du musst dem schon die Schnauze zuhalten, weil das ist ja wichtig, damit der versteht, dass er dich nicht beißen soll. Und dann haben die gedacht, ja Mist, okay, vielleicht müssen wir das wirklich machen. Und darum finde ich das schwierig, sich wirklich das ganze Spektrum ständig reinzuziehen. Also ich mache es auch nicht mehr. Ich muss das auch irgendwie für meinen Selbstschutz machen und muss mir sagen, okay, ich habe viele Möglichkeiten in der Hundewelt und Menschenwelt gute Veränderungen anzustoßen. Aber bei den aversiv arbeitenden Trainern und bei so ganz überzeugten Menschen, da kann ich jetzt gerade eh nichts drehen und da muss ich mich auch raushalten, weil mich das einfach echt fix und fertig macht. Deshalb denke ich, ist es sinnvoller, sich eben umfassend bei den gewaltfreien Quellen zu informieren und dann nebenbei sich eben auch mal bewusst zu machen, ah ja, das und das und das gibt's auch und aus den und den Gründen ergibt es keinen Sinn. Aber ich würde jetzt, glaube ich, kein zweiwöchiges Praktikum bei einem aversiv arbeitenden Trainer empfehlen, einfach weil es, also das, ich weiß auch nicht, das muss auch so abstumpfen, wenn man sowas irgendwie die ganze Zeit sieht. Ich habe das Gefühl, ich bin da so sensibilisiert für und ich würde das gar nicht aushalten. Aber wenn man es aushält, dann stumpft einen das doch irgendwie total ab. Ja, okay. Ich schweife jetzt gut ab, aber ich habe da irgendwie, mache ich mir da so ein bisschen Sorgen, glaube ich. Aber gut, wir bleiben dabei. Die Menschen dürfen uns gerne anschreiben, um irgendwie gute Empfehlungen zu bekommen. Und ja, denke, da gibt's sehr viel da draußen und wir können einige Menschen sicherlich auf einen ganz guten Weg bringen, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, um von dieser Schuldfrage auch nochmal wegzukommen. Aber meine letzte Frage an dich war ja auch, was du dir selber raten würdest, oder was du auch Menschen, also dir selber rückblickend und eben Menschen, die jetzt in der Situation sind, raten würdest. Hast du da noch was auf Lager?
Keiner kennt dich so gut wie du selber und auch deinen Hund. Und deswegen kann das, also das ist wie bei Beziehungen. Da kommt von außen irgendein Feedback, aber die sehen gar nicht, was da eigentlich wirklich los ist, weil das wissen nur die zwei Charaktere, die da zusammen interagieren. Und so ist es bei Hund und Mensch auch. Also von außen kann das sonst wie aussehen. Und der kann sich vielleicht denken, oh, die hat ihren Hund nicht im Griff, die macht auch nichts, die bestraft ihn jetzt nicht. Vielleicht steckt dahinter aber schon ein halbes Jahr Training und der Hund ist schon 1000-mal besser geworden. Von daher würde ich einfach nur jedem raten, keiner kennt dich so gut wie du selbst und deinen Hund und keiner kann wirklich einschätzen, was bei euch beiden abläuft, außer du selbst. Das wäre so der Tipp, den ich mir gerne früher gegeben hätte, weil ich mich sehr hab beeinflussen lassen von außen und ich habe mich sehr verunsichern lassen und das hat mir die ganze Freude im ersten Jahr an meinem neuen Hund genommen. Na, also ich wollte, mein Dackel war gestorben, ich wollte unbedingt wieder einen Hund haben. Ich habe Remus gesehen und wollte ihn mitnehmen, auch zögerlich. Ich wusste, da steckt irgendwas, was er noch nicht zeigt. Und das hat mir völlig die Freude genommen und so war unsere Bindung dann erst so nach einem Jahr, nachdem er bei mir ankam, überhaupt so, dass die aufbauen konnte. Er ist jetzt 3,5 Jahre bei mir. Und jetzt sage ich so seit letztem Jahr, jetzt haben wir eine Bindung, die ist stabil, die geht nicht gleich wieder kaputt. Aber hätte ich diesen Gedanken einfach früher gehabt, dass ich so die ganzen Kommentare von außen so ein bisschen nicht so an mich ranlasse, ein bisschen von mir schiebe und mich auf mein Gefühl und meine Intuition verlasse, die im Endeffekt dann aber teilweise auch richtig war, hätte ich viel schneller eine Bindung zu ihm aufbauen können und dann wären wir jetzt vielleicht schon weiter, als wir es jetzt sind, obwohl wir jetzt schon sehr weit sind, weil ich halt alles grundlegend geändert habe. Aber ich denke, es hätte uns den Start einfach erleichtert und ich kann auch jeden verstehen, der einen reaktiven Hund hat, der verzweifelt ist. Das ist wirklich schlimm. Oder so einen sehr unsicheren, ängstlichen Hund, der zu Angstaggression neigt. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und das ist nervlich und emotional sehr, sehr belastend. Und wenn ich keine Lösung für mich gefunden hätte, dann bin ich auch ehrlich, dann weiß ich nicht, ob er hätte bei mir bleiben können. Weil es war kein Leben zu Hause möglich. Es ging einfach nicht. Du hast überlebt von Tag zu Tag, um mit diesem Hund durch den Alltag zu kommen. Und ich kann das voll verstehen, wenn man verzweifelt ist, aber die Leute von außen, die können das überhaupt nicht einschätzen. Und was ich auch gelernt habe, man urteilt über keinen Hund, dessen Geschichte man nicht nachvollziehen kann und den man nicht kennt. Also, weil man da überhaupt nichts zu sagen kann. Es gibt auch Leute, die haben den Welpen von Anfang an und haben alles versucht, richtig zu machen. Und er hat eine blöde Erfahrung, wo sie keinen Einfluss drauf hatten oder einfach, ich meine, das Leben spielt ja nicht immer mit uns, es spielt ja auch manchmal gegen uns. Und der ist dann halt reaktiv bei diesen Sachen. Das ist einfach so unfair diesen Menschen gegenüber, egal ob sie Schuld daran tragen oder nicht, an diesem speziellen Verhalten, was der Hund gerade zeigt, ihn sowas an den Kopf zu werfen, weil das unfassbar angreift und demotiviert. Und das nimmt ganz vielen Leuten die Kraft, mit diesem Hund weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das ist einfach kontraproduktiv.
Ja, ich denke, dass alle HundehalterInnen mit, ich sag jetzt mal, besonderen Hunden, verhaltenskreativen Hunden, immer mal wieder mit solchen Sachen konfrontiert sind, die sie auch aus der Bahn werfen können. Und da ist das, was du gerade gesagt hast, denke ich, dann besonders wichtig, sich eben immer wieder bewusst zu machen, die können das ja gar nicht wissen, was bei uns dahinter steckt. Und oftmals meinen sie es auch noch gut. Also ich habe das jetzt öfter mal hier bei mir im Hausflur, dass ich Menschen, wir begegnen jetzt einfach öfter Menschen, weil wir in einer neuen Wohnung wohnen. und hier einfach mehr Mietparteien sind. Und da passiert es öfter mal, dass die Leute uns angucken, weil wenn uns jemand begegnet, dann weichen wir aus. Und Millie sieht dann auch durchaus skeptisch oder ängstlich aus, was auch nicht alle erkennen. Aber wenn sie es erkennen, dann kommt manchmal der Kommentar, ach du, entweder kommt was Nettes, so, ach, du bist ja die Ängstliche und so, ach, oder neulich meinte auch mal jemand, oh, du machst das ja schon viel besser jetzt und so, ganz niedlich, aber ab und zu kommt auch eben, boah, du hast ja immer noch so viel Angst, so, hast du dich hier immer noch nicht dran gewöhnt? Und ich glaube, dass mich sowas früher aus der Bahn geworfen hätte, weil ich das sofort übertragen hätte auf, okay, die sagen mir jetzt quasi, ich trainiere nicht gut genug mit ihr oder was auch immer. Und mittlerweile lächle ich dann immer und sage, ja, die hat immer noch ein bisschen Angst oder so oder ja, aber es wird schon besser oder irgendwas. Und es berührt mich null. Also es macht gar nichts mehr mit mir und da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil diese Kommentare von außen, die einen dann so runterziehen, die, glaube ich, machen richtig was im Inneren mit einem selbst, mit diesen Selbstzweifeln, diesen Schuldgefühlen. Und das wiederum führt auch dazu, du hast gerade gesagt, dass du im ersten Jahr gar nicht so richtig genießen konntest mit Remus. Und da musste ich sofort an das Zitat von Ute Blaschke-Berthold denken. Ich habe es jetzt nicht ganz konkret im Kopf, aber es geht so in die Richtung, ein Hund wird dort glücklich sein, wo seine Menschen zufrieden mit ihm sind. Und daran musste ich auch denken, dass es ja auch euer Training und eure Bindung beeinflusst, wie du das in dem Moment siehst. Und wenn du von außen immer wieder gespiegelt bekommst, oh Gott, was machst du denn da? Du bist schuld daran, dass dein Hund so ängstlich oder so aggressiv ist, dass du dann ja auch gar nicht zufrieden mit ihm sein kannst und ihn gar nicht so annehmen kannst, wie er ist. Und ich denke, das sind zwei Komponenten, die man auch voneinander trennen muss. Man kann anerkennen, dass der eigene Hund große Herausforderungen hat, dass er sich hier und da so verhält, wie es mir vielleicht auch gar nicht passt und mich vielleicht auch traurig macht oder vielleicht sogar wütend macht. Und trotzdem kann ich meinen Hund so annehmen, wie er ist. Das heißt ja nicht, dass da Stillstand sein muss. Das heißt ja nicht, okay, ich nehme meinen Hund an und deshalb trainiere ich jetzt nicht, sondern ich nehme meinen Hund an und gerade deshalb trainiere ich jetzt, um uns noch ein schöneres Leben irgendwie ermöglichen zu können. Und das, ja, daran musste ich gerade denken, als du meintest, du konntest es nicht genießen, weil das ist so schade, dass diese Kommentare von außen einen dann so aus der Bahn werfen. Und das ist so ein Teufelskreis, aus dem man erstmal irgendwie schaffen muss, auszubrechen. Und da würde ich dir auch total zustimmen. Du meintest, du hast damals mit Instagram auch begonnen, um da so ein bisschen dich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Und ich glaube, das kann auch total helfen, erstmal da rauszukommen aus diesem Teufelskreis. Und erst, ich würde sagen, erst muss irgendwie die Akzeptanz kommen. Also, dass man erstmal sagt, okay, mein Hund ist jetzt so, wie er ist. Und dann kann das Training kommen, weil dann kann man auch ehrlich zu sich sein und sagen, hey, ich habe das und das wirklich falsch gemacht. Ja, also es gibt ja nicht nur die Schuldfrage, nach der man sich dann von der Klippe stürzt und sagt, oh Gott, ich bin so schlimm, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe da wirklich Fehler gemacht und jetzt habe ich aber die Möglichkeit, das zu verändern und ich habe nicht die Schuld, sondern ich habe die Verantwortung und das ist was Tolles, weil die Verantwortung bringt ganz viel Handlungsspielraum für mich mit sich, nämlich, dass ich entweder, wenn ich selbst über genug Wissen verfüge, jetzt mein Training gut strukturieren kann oder aber mich in professionelle Hände begeben kann, eine ordentliche Verhaltensanalyse machen kann, mit einer Trainerin zusammenarbeiten kann, die ganzheitlich arbeitet und sich wirklich alles anguckt, was dazu gehört, die auch hier und da vielleicht zur Gesundheit zumindest weiterempfehlen kann an eine Tierärztin, an eine Physiotherapeutin, was eben so alles dazugehört. Und dann habe ich richtig viele Möglichkeiten, aktiv etwas zu tun und was zu verändern und für meinen Hund und mich ja mehr Entspannung reinzubringen. Absolut. Weil ich jetzt gerade sage, man guckt dann manchmal zurück und kann dann wirklich auch zugeben, ja, ich habe da Fehler gemacht. Was wäre das bei dir? Hast du da vielleicht so schmerzhafte Erkenntnisse gehabt? Also du hast schon vom Leinenruck erzählt und vom Alpha-Wurf. Das war sicherlich für dich schmerzhaft, dann rückblickend zuzugeben, oh, das war echt richtige Grütze. Gab's da noch was?
Ja, definitiv. Obwohl ich sagen muss, den Alpha-Wurf habe ich Gott sei Dank nie bei Remus angewandt. weil der immer so unsicher und ängstlich war, dass ich wirklich Angst hatte, der beißt mich, wenn ich das mache. Wir haben das leider bei unserer Akita-Hündin sehr oft gemacht, weil da kam immer vom Trainer, ja, der ist dominant, dem musste mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt, was auch so ein Quatsch ist, ne? Also, was sind so Sachen, die ich im Körperblocks habe ich bei Remus hauptsächlich gemacht. Das hat ihn total verunsichert.
Kannst du das kurz beschreiben, was du da genau gemacht hast? Weil das ist, ich finde, das ist fast ein schönendes Wort. Das Wort Körperblock, das hört sich so an wie, oh, das ist irgendwie so ein Ding, das ist so eine Methode.
Ja.
Aber eigentlich, finde ich, ist das was ganz Komisches, was auch gar nicht so kraftvoll daherkommt, wie es dargestellt wird. Also dieses, ja, und dann bist du da die Chefin und stellst dich vor deinen Hund. Sondern ganz oft, glaube ich, artet das in so ein auch so ein komisches Getänzel aus, weil man den Hund versucht zu blocken und der Hund versucht, da irgendwie drum rumzukommen. Kannst du mal kurz beschreiben, wie das bei dir, also wie du das umgesetzt hast?
Also hauptsächlich bei der Leinenführigkeit. Und dieses Remus muss auf den Millimeter genau neben mir laufen, wenn wir durchs Wohngebiet laufen. Und sobald er 1 Zentimeter vor ist, habe ich mich zu ihm umgedreht und ihn halt zurückgedrängt. Ne? Das hat bei ihm funktioniert, in Anführungsstrichen, weil er sehr unsicher ist und halt schnell aufgegeben hat in dem Sinne. Beim Akita, also bei Katana, die hat mich angeguckt so, hä, was willst du? So, was soll das? Die hat einfach nur dadurch gelernt, ja, die ist blöd. So, was anderes hat die nicht gelernt, ne? Also du drehst dich halt zu dem Hund um und bei manchen Hunden reicht es, dass du dich nur vor sie stellst und sie einfach in ihrer Bewegung stoppst und andere, das geben ja auch manche Trainer solche Tipps, dass du den Hund 20 Meter zurückdrängst, bis er mal den Blick abwendet oder irgendwas. Ich weiß ja auch nicht mal, worauf diese Trainer dann warten. Also das kann ich leider sehr schlecht einschätzen, bis der Hund dann aufgegeben hat und dann kannst du weiterlaufen. Körperblocks habe ich auch bei Hundebegegnungen genutzt, also dieses Abschirmen. Ich habe mich vor Remus gestellt und versucht, seinem starrenden Blick irgendwie standzuhalten, also entgegenzuwirken. Ja, oder wenn sie halt bis zu einer bestimmten Grenze laufen sollten, nicht, habe ich das Bein vor sie gemacht, ne? Kann man, glaube ich, auch mit Körperblock ganz gut mit reinziehen. Ja, das waren so die Sachen, wo ich das genutzt habe.
Ja, und was würdest du sagen, hatte das für Folgen für Remus? Du hast ja gesagt, es hat in Anführungsstrichen funktioniert. Ich denke, ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, er hat ja auch gelernt eigentlich, dass trotzdem, obwohl es vermeintlich funktioniert hat, dass du trotzdem doof bist quasi.
Er hat gerade die Leinführigkeit sehr negativ verknüpft. Also das arbeiten wir jetzt zurück, ne? Auch wenn man jetzt so solche die ganzen Methoden sein lässt, wie Leinruck, Körperblock, Richtungswechsel, den Hund einfach in die andere Seite, in die andere Richtung ziehen oder so. Obwohl ich das alles gelassen habe, war seine emotionale Einstellung der Leinführigkeit immer noch dieselbe, weil ich es ihm so beigebracht habe. Ich habe es halt total aversiv aufgebaut. Und ich hatte zwar einen Hund, der vermeintlich ruhig neben mir herlief, aber das ist so, seine ganze Körpersprache war so gehemmt, der war so in sich eingekehrt, der hat sich so richtig, der hat mich teilweise auf dem Spaziergang gar nicht getraut anzugucken, wenn er im Fuß neben mir gelaufen ist. Der war dann richtig erleichtert, wenn ich den in den Freilauf geschickt habe, weil er dann endlich weg von mir war und endlich Distanz gewinnen konnte. Man sieht das ja auch so, die haben so ganz angelegte Ohren, ne, wo jemand anderes sagt, ja, das ist ein Zeichen für einen unterwürfigen Hund. Der ist einfach mega gehemmt. Also der war total gehemmt. Der ist auch jetzt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kommt das sofort wieder bei ihm hoch, weil der das einfach gelernt hat. Da muss ich dann tief durchatmen und dann, ne, ihn freudig mit mir mitnehmen, dass sich seine emotionale Einstellung wieder ändert dazu. Aber er fällt da auch schnell rein, weil ich es halt so aufgebaut habe und weil er sich das einfach gemerkt hat. Na, also das löscht sich bei ihm ja nicht einfach so schnell zumindest. Ne? Also da muss ich jetzt halt viel gegenarbeiten und aufarbeiten. Und ich hatte halt einen oft gestressten Hund an der Leine. Also auch nicht, wenn die Zunge hing nicht am Boden und der hat gehechelt bis zum geht nicht mehr, aber er hatte halt immer so eine leichte Stirnfalte, die Mundwinkel waren sehr weit nach hinten gezogen, also einfach angespannt. Also nach außen hin für jemand, der das nicht erkennt, der denkt, ja, der läuft total toll in der Leine. Ich habe auch ganz viel Lob dafür bekommen von außen. Aber jetzt, wenn ich mir so, ich habe mir letztens alte Videos angeguckt, weil ich das gerade neu aufbaue mit der Leinenführigkeit, und war dann auch so, boah, warum hast du das nicht gesehen? Weil seine ganze Körperhaltung einfach traurig war. Es war einfach nicht entspannt und es war kein schönes gemeinsames Spazierengehen, sondern ich habe einen Hund gehabt, der sich einfach ergeben hat und der sich aber total unwohl damit gefühlt hat. Und ich denke, sowas ist auch ein Stressfaktor. Und da sind wir zum Beispiel bei einem Grund, wie der Halter auf das Verhalten des Hundes einwirkt. Das ist so ein dauerhafter Stressor. Und so ein Hund hat ja nur so ein gewisses Maß, wie er Stress aushalten kann. Das ist bei jedem natürlich unterschiedlich, ne? Da gibt es die gemütlicheren Varianten, die eine höhere Frustrations- und Stresstoleranz haben, als Remus zum Beispiel, die relativ niedrig ist. Und der hat dann diesen Frust und diesen Stress dann beim erstbesten komischen Mann oder beim erstbesten Hund, der uns entgegenkam, halt sofort rausgelassen. Und seitdem wir anders arbeiten, hat er eine viel höhere, also hat er viel mehr Puffer, weil ich halt so viele Stressoren aus dem Alltag ja mittlerweile eliminiere.
Ich finde es so beeindruckend, wie rational du das jetzt beschreiben kannst, was du da gemacht hast, wie es Remus dabei ging, wie sich das jetzt über die Zeit verändert hat. Ich finde das so toll, weil ich es erstens super wichtig finde, das zu machen, um also einfach auch mal objektiv zu beschreiben, was da eigentlich abläuft, um dann zu erkennen, wo vielleicht wirklich Fehler lagen. Und ich finde es aber auch so beeindruckend, weil ich es für unfassbar schwer halte, das so zu tun. Deshalb bin ich gerade total geflasht, wie du das schaffst, weil ich habe richtig so ein bisschen Bauchschmerzen gerade bekommen, weil ich dachte, oh Mann, das ist so schade, dass das, dass ihr diese Phase hattet, die für euch beide auch so schwer war und dass es jetzt auch noch Momente gibt, in denen du das bei ihm sehen kannst, dass er das noch nicht ganz vergessen hat. Darum stelle ich jetzt quasi mal diese unangenehme Frage, wie schaffst du es mit dieser Schuld umzugehen? Es ist echt krass, wie proaktiv und rational du da jetzt rangehst. Wie hast du das geschafft?
Indem ich einfach weiß, ich mach's jetzt anders. Also ich finde, es ist nie zu spät, sein Verhalten zu ändern. Wir lernen unser ganzes Leben lang. Und ich denke mir halt im Nachhinein, ich wusste es nicht besser, das ist blöd. Aber jetzt weiß ich's besser und jetzt kann ich's anders machen. Und ich habe ihn hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre bei mir. Also haben wir noch ganz, ganz viel Zeit, das zurückzuarbeiten. Und ich sehe ja die Fortschritte, die es macht. Und ich versuche mich jetzt mittlerweile so ein bisschen auf das Positive zu fokussieren. Natürlich, vorgestern hatten wir eine Runde, die war richtig schlimm. Die war wirklich schlimm. Der hat nur ausgelöst. Das war einfach Stress für beide Seiten. Solche Tage gibt's. Und das hat mich im ersten Moment auch gestört und mittlerweile denke ich mir so, ja, ist halt kacke. Aber 90% der Zeit läuft gut. Also, jetzt, wo ich mir letztens die Videos angeguckt habe, dachte ich mir so, Mensch, armer Kerl. Ne? Aber mittlerweile sehe ich einfach, wie er jetzt drauf ist. Und ich glaube, darauf sollte man sich ein bisschen eher fokussieren, was es jetzt ist und nicht, was man alles falsch gemacht hat. Zu wissen, dass man was falsch gemacht hat und sich selbst zu reflektieren, ist total wichtig. Weil selbst wenn man jetzt noch, ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, wir haben mal einen schlechten Tag, ne? 24/7 durchgängig positiv durchs Leben gehen, das geht nicht. Es gibt Situationen, die können wir nicht verhindern und wichtig ist einfach nur hinterher zu sagen, ja, das war jetzt blöd, mache ich das nächste Mal anders oder ich gehe der Situation lieber aus dem Weg und vermeide, dass wir noch eine negative Erfahrung machen oder so. Und halt nicht mehr so daran festhalten, oh, das lief jetzt scheiße und ich krieg gar nichts hin und ich denke, da ist auch, macht's Umfeld viel. Also mein Partner hat mir sehr geholfen, mir dann immer wieder Mut zu machen, so hey, du lernst dazu, der ist halt schwierig, ne? Du bist überhaupt kein Profi, auch meine beiden besten Freundinnen, die das ja auch von Anfang an mitgekriegt haben, die waren auch so, ja, ist jetzt halt blöd gelaufen, aber vergiss das doch einfach. Und auch meine Trainerin, die sagt, du kannst jetzt nichts machen, es ist passiert, Haken dran. Im Hinterkopf behalten, dass du es so nicht mehr machst, und das ist so das, wo ich mich drauf fokussiere. Natürlich das blöd, wie ich das früher gemacht habe. Und mittlerweile triggert mich das auch bei anderen extrem, wenn ich das sehe. Und ich habe auch meinen Instagram-Account ganz doll aussortiert mit Leuten, wo ich die Stories angeguckt habe und dann immer ein Stirnrunzeln hatte oder innerlich so dachte, ah, bitte tu das nicht. Aber es bringt nichts, den Leuten dann irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern ich sortiere das für mich einfach aus und fokussiere mich auf das Positive. Das ist so das, was ich auch jedem immer wieder sagen kann. Also selbst der kleinste Fortschritt hat mich bei Remus manchmal so motiviert, dass mich die 5 Hunde, die er angekläfft hat, überhaupt nicht mehr gestört haben, weil er an dem Tag ankam und gekuschelt hat, zum Beispiel. Oder weil er nicht gezuckt hat, als mir die Leine runtergefallen ist. Der war ja am Anfang ganz schlimm. Ich weiß noch, 3 Wochen nach Einzug habe ich die Leine fallen lassen und der hat eine Dreiviertelstunde geschrien. Am Spieß geschrien. Und das, als das mal passiert ist, ein Jahr später, ich war so happy über diese eine kleine Sache, dass mir völlig egal war, dass er dann diese 2-3 Hunde da vollgekläfft hat, weil das einfach ein Fortschritt war. Und das sieht man nur selber, wenn man mit diesem Hund zusammenlebt und keiner von außen. Also der kann einen total miesen Tag draußen haben, aber drin gibt's vielleicht irgendeinen Fortschritt oder es gab irgendeinen anderen Fortschritt, der lange nicht geklappt hat. Von daher, ich fokussiere mich nicht so aufs Schlechte.
Ja, das berührt mich total, gerade auch, dass du eben gesagt hast, ihr habt ja noch so viele Jahre zusammen. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Frage, die man sich stellen kann. Was will ich eigentlich am Ende des Hundelebens rückblickend über unser gemeinsames Leben sagen können? Ich glaube, das ist ganz schön, auch weil dann ja automatisch irgendwie auch die Antwort, oder würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht ist das mein naives Weltbild, aber ich würde sagen, die Antwort muss doch immer sein, ich möchte rückblickend nicht so viele Jahre damit verbracht haben, meinen Hund zu maßregeln, in die Schranken zu weisen, immer irgendwie nur alles, immer Nein zu sagen, auszusagen, den Hund wegzuschicken, sondern ich will doch rückblickend sagen, boah, das war eine schöne Zeit und wir hatten Herausforderungen und wir haben es zusammen geschafft und ich habe meinen Hund immer bestmöglich unterstützt. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Perspektive, die eben von dieser Schuldfrage auch so ein bisschen wegkommt, sondern eben darauf fokussiert ist, ich kann ab jetzt alles genau so machen, damit ich irgendwann rückblickend sagen kann, ich habe da mein Bestes gegeben und habe meinen Hund bestmöglich unterstützt. Was überhaupt nicht heißt, dass man jetzt ab heute alles perfekt machen muss. Du hast auch gerade eben gesagt, dass das gar nicht geht. Da kommt man vielleicht auch dann automatisch zu dem Punkt, dass ein 100% gewaltfreies Training schon allein deshalb nicht möglich ist, weil der Hund immer mal wieder mit unangenehmen Sachen konfrontiert ist und weil auch ich mal einen schlechten Tag haben kann. Und trotzdem dann diese Ambivalenz anzunehmen und zu sagen, ja, das stimmt, es gibt das, aber ich kann trotzdem immer mein Bestmögliches tun, ihn trotzdem dann noch zu unterstützen und die Situation irgendwie entweder in dem Moment oder im Nachhinein nochmal ein Stück weit in die positive Richtung zu ziehen. Wir haben uns total verquatscht, weil mich das so, ich weiß nicht, mich hat das so gefesselt und berührt und beeindruckt, was du gesagt hast. Ich weiß aber, dass du dir im Vorhinein auch schon Notizen gemacht hast und wahrscheinlich viele Sachen aufgeschrieben hast, die dir ganz, 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 ganz doll am Herzen liegen. Ich würde es jetzt nicht mehr unfassbar weit ausreizen wollen, weil ich davon ausgehe, dass wir auch sicherlich irgendwann nochmal eine Folge aufnehmen. Aber du darfst gerne jetzt nochmal von deinem Notizzettel vielleicht auch was mit uns teilen, was dir besonders wichtig war. Weil ja, ich weiß, wie gesagt, dass da mit Sicherheit tolle Sachen draufstehen. Und unsere eigentliche Frage war ja heute auch, was ist dran an diesen Aussagen, du bist schuld daran, dass dein Hund so und so ist und wie geht man vielleicht damit um? Was ist dir da jetzt noch besonders wichtig, abgesehen von diesen ganzen Ausschweifungen, die jetzt hier schon wieder völlig eskaliert sind?
Na, einfach so ein bisschen die Fakten. Was Verhalten denn eigentlich so beeinflusst? Weil ich glaube, dass vielen auch nicht so bewusst, was da halt alles mit reinspielt. Also wir haben ganz, ganz oben haben wir vor allem die Genetik. Ne, was habe ich für einen Hund? Habe ich einen Jagdhund? Habe ich einen Hütehund? Was für Zuchtziele stecken da hinter diesem Hund dahinter? Deswegen finde ich es auch so wichtig, sich mit der Zuchtgeschichte seiner Wunschrasse auseinanderzusetzen. Weil wenn ich einen Herdenschutzhund will, aber mit dem im Café sitzen möchte, ist halt irgendwie eine blöde Kombination und dem Hund gegenüber unfair. Und der Halter ist frustriert, weil der Hund halt nicht zu dem passt, was er sich vorgestellt hat. Dann kann die Genetik natürlich auch durch Elterntiere irgendwo weitergeleitet werden. Ich denke, wenn du eine Linie mit sehr ängstlichen Hunden hast, ist das Potenzial, dass du einen ängstlichen Hund kriegst, bestimmt ein bisschen höher. Dann natürlich, was hat der Hund für individuelle Erfahrungen in seinem Leben gemacht? Ne? Gerade wenn wir jetzt von den Tierschutzhunden ausgehen, das können wir überhaupt nicht sagen. Hauptsächlich sind die sehr isoliert vom Menschen aufgewachsen oder haben halt sehr negative Erfahrungen gemacht oder auch, wenn man einen Welpen sich geholt hat, da kann es auch passieren, dass dann mal eine negative Erfahrung gemacht wird. Da rennt ein schwarzer Hund auf den zu, bellt den an, der Besitzer ist nicht schnell genug und konnte den Welpen hochnehmen. Ja toll, der kleine Hund hat sich gemerkt, große schwarze Hunde sind blöd. Kann passieren, das ist, die Frage ist dann, inwiefern ist dann der Halter da schuld oder wo spielte das Leben dann einfach so ein bisschen gegen dich in diesem Moment? Aber das ist halt ganz wichtig, welche individuellen Erfahrungen hat mein Hund gemacht? Wie ist er sozialisiert und geprägt? Gerade jetzt zu Corona, viele Welpenstunden, Welpengruppen fanden nicht statt. Die Leute sind nicht so oft in die Stadt gegangen vielleicht, weil da war ja eh alles zu. Während des Lockdowns, der Hund kennt vielleicht kein Stadtgetümmel oder irgend sowas in der Art. Ne? Also ich denke gerade auch so die Umstände, in denen wir uns befinden, spielen eine große Rolle. Habe ich vielleicht den Welpen erst mit 14 Wochen gekriegt und habe jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, die prägende Phase zu nutzen. Vielleicht entgeht einem als Halter auch irgendwas, was man dem Hund unbedingt beibringen muss. Ganz viele denken zum Beispiel nicht daran, dem Hund unterschiedliche Untergründe beizubringen, dem jungen Welpen. Und dann ziehst du vielleicht ein Haus mit Fliesen und der Hund traut sich nicht über Fliesen zu laufen, weil er es nicht kennt. Das ist ja auch so viel und so komplex. Das spielt natürlich dann mit rein, dann auch die Umstände und das Umfeld. Zieht der Besitzer gerade um, findet da privat viel Veränderung statt. Ich habe das bei uns jetzt gemerkt. Ich bin schwanger im 7. Monat. Das merkt Remus total. Der Fokus liegt jetzt halt nicht mehr nur auf den Hunden, so wie es bei mir vorher war, sondern ich habe jetzt noch ganz viel Baby-Sachen im Kopf und wir haben die Wohnung umgeräumt. Die Hunde schlafen jetzt in einem separierten Zimmer, weil ich die vorher schon dran gewöhnen wollte, bevor das Baby kommt, dass sie halt nicht mehr im Schlafzimmer schlafen können, weil ich auch nicht weiß, wie die beiden darauf reagieren. Von daher lieber erstmal ein bisschen Distanz. Das hat ihn am Anfang total gestresst, weil er nicht mehr bei uns schlafen konnte nachts. Der Halter ist vielleicht gerade umgezogen oder etc. etc. Also die Umstände und das Umfeld, wo sich der Hund und die Familie gerade befinden, das macht auch enorm viel mit einem Hund. Neue Gassi-Route oder es gibt einen neuen Hund oder was auch immer. Also man kann es ja extrem ausweiten. Dann natürlich der Halter, ne? Auch was für Erziehung oder Erziehungsstil man gewählt hat oder was für Erziehungsfehler man gemacht hat. Wir sind ja alle nicht fehlerfrei, wir lernen ja regelmäßig dazu. Aber was ich halt auch mit am wichtigsten finde, ist dieser individuelle Charakter des Hundes. Das wird halt ganz oft einfach ja so ein bisschen mit dieser Aussage, du bist schuld am Verhalten deines Hundes oder das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine, das nimmt dem Hund so voll den individuellen Charakter. Also vielleicht habe ich einfach einen Hund, der ist schüchtern oder ein Draufgänger. Vielleicht habe ich einen Hund, der ist total sozial engagiert und der freut sich über anderen Hundekontakt. Oder ich habe halt einen, der hat da nicht so Lust drauf, ist aber trotzdem mit sich selber total zufrieden. Also wenn ich Katana sehe, unsere Akita, und die hat überhaupt keinen Bock auf andere Hunde. Und die Leute immer so, ja, die muss doch Kontakte haben. Die hat Remus, das reicht ihr. Und die hat uns. So. Und das wird halt ganz oft nicht so gesehen und natürlich gründet dieser individuelle Charakter auch irgendwo auf individuelle Erfahrung und Genetik. Ich denke, da kann man auch viele Rückschlüsse ziehen, aber trotzdem ist der Hund ja ein eigenständiges Wesen mit eigener Persönlichkeit und da gibt's halt total unterschiedliche Charaktere. Also Remus hat zum Beispiel auch mir gegenüber eine hohe Individualdistanz. Der würde nie wie ein Schäferhund an mich angedockt im Fuß laufen. Das ist ihm einfach unbehaglich. Und mir hat ganz dolle geholfen, ihn einfach so zu nehmen, wie er ist. Also das war mein größter Fehler, denke ich. Das erste Jahr, das erste anderthalbe Jahr, dass ich aus ihm was machen wollte, was er nicht ist. Also ich wollte aus ihm diesen perfekten Instagram-Hund, der super ordentlich im Fuß läuft, der kein Problem hat, an anderen Hunden vorbeizulaufen, der entspannt, arrogant an anderen Hunden vorbeiläuft. Das ist ja auch so ein berühmter Hashtag irgendwie. Das habe ich mittlerweile in den Wind geschossen, weil er wird niemals ein Hund sein, der den anderen Hund, der uns entgegenkommt, ignoriert. Dafür ist er viel zu sehr Kontrollfreak von seiner ganzen Art her und von seiner ganzen Genetik her. Ich meine, da steckt Hütehund drin, da steckt ein Herdenschutzhund drin und noch so ein Hirtenhund-Mix. Also das ist, er möchte gerne alles im Blick behalten und wissen, was auf ihn zukommt und hat gerne eine gewisse Erwartungssicherheit und er hält den Hund halt gerne im Blick. Und mittlerweile reicht mir das vorher. Er darf den gerne beobachten, solange ich ihn vorher abfangen kann, bevor er provoziert oder fixiert, bin ich total glücklich. Aber er muss nie mit Scheuklappen an anderen Hunden vorbeilaufen. Und er muss auch nie damit zurechtkommen, dass andere Hunde in seinen Individualraum eindringen und ihn an der Leine belästigen. Muss er nicht. Er muss auch nie ein Hund sein, den ich auf dem Spielplatz ohne Maulkorb rumlaufen lasse. Weil Kinder verunsichern ihn. Das muss er nicht sein. Das wollte ich früher alles. Nein, er läuft halt mit Maulkorb rum oder er kommt halt da nicht mit. So, dann bleibt er da halt zu Hause und ich setze ihm gar nicht dieser Situation aus. Ich bin zum Beispiel auch gerne ein Mensch. Ich habe den Hund immer sehr gerne mit in die Stadt genommen, ins Café. Das klappt mittlerweile mit Remus, wenn wir einen guten Tag haben. Wenn ich aber morgens aufstehe und sehe, heute ist nicht so, er ist so aufgeregt oder ich habe es nicht geschafft, vorher eine große Runde mit ihm zu gehen, dass er ein bisschen Erregung abbauen konnte. Oder ich habe selber nicht so den Kopf, kann ja auch sein. Ne? Man muss ja schon immer gucken, dann lass ich ihn einfach zu Hause. Also ich erzwinge von ihm nichts mehr, was einfach erzwungen wäre, was nicht er wäre. Also ich habe ja auch diesen Hashtag verstehe und akzeptiere deinen Hund. Das ist so mein Mantra mittlerweile. Er ist so, er findet gewisse Sachen blöd und in diesem Rahmen können wir arbeiten und wir können es so hinkriegen, dass es für uns beide angenehmer ist, durch solche Situationen durchzugehen, aber er muss es nicht mögen.
Mhm. Das Café-Beispiel finde ich sehr schön, weil das auch nochmal zeigt, es geht jetzt nicht nur darum, die Schuld von sich selbst irgendwie abzuweisen und andere Schuldfaktoren sozusagen zu finden und dann zu sagen, okay, deshalb ist mein Hund so schwierig oder so und so ist das dann, sondern wir brauchen diese ganzen Informationen, all diese Aspekte, die du gerade genannt hast, einerseits, um natürlich akzeptieren zu lernen, verstehen zu lernen, aber auch, um dann ein sinnvolles Training gestalten zu können. Also du hast es mit dem Café gerade gesagt, das ist zwar teilweise auch Management, dass du dann einfach sagst, du lässt ihn zu Hause, aber das ist ja auch was du in dein Training mit einbeziehst. Wenn du weißt, ihr habt einen schwierigen Tag, dann wirst du bestimmte Übungen leichter gestalten. Wenn du weißt, bestimmte Auslöser stressen ihn gerade, dann wirst du nicht explizit in der Nähe dieser Auslöser intensiv trainieren, sondern wirst da den Schwierigkeitsgrad ein Stück weit runterschrauben. Du kannst viel besser deine Trainingsschritte einschätzen und planen, wenn du diese ganzen Faktoren mit kennst. Also das soll jetzt quasi keine Schuldzuweisung sein und sagen, ich habe halt einen Hund aus dem Tierschutz, der ist halt schwierig und dann lässt man das einfach so laufen. Das finde ich moralisch auch schwierig, weil man den Hund immer wieder in die Stresssituationen reinkommen lässt, sondern ich erkenne diese Sachen, ich kann mit diesen Informationen gutes Management betreiben, damit mein Hund nicht immer wieder in die Stresssituation reinkommt und kann aufbauen, darauf dann kleinschrittig trainieren, damit mein Hund es zukünftig doch besser leisten kann.
Ja, da fällt mir auch noch ein, so also allgemein halt dieses Stress- und Frustkonto des Hundes im Blick zu halten. Weil manchmal sind das so kleine Sachen, die uns selber gar nicht so auffallen, die dann aber sich auf Dauer summieren. Wir hatten, wie gesagt, vorgestern hatten wir diese blöde Hundebegegnung, da hat er bei jedem Hund ausgelöst, das war ein Tropfen weiter in das Fass und heute hat er halt auch beim ersten Hund ausgelöst. Aber wenn man das halt so Revue passieren lässt, die letzten zwei Tage haben sich Sachen angestaut. Und das wird auch ganz oft einfach nicht so, man hat das halt nicht so auf dem Schirm. Ne, dafür musste ich mich auch erst selber sensibilisieren und sagen, ja, es gibt halt eine gewisse Grenze und wenn wir einen stressigen Tag hatten, dann mache ich die nächsten 2 Tage gar nichts. Also machen ja nebenbei Rettungshundetraining, jetzt durch die Schwangerschaft nicht mehr, aber vor dem Training, den Tag davor und den Tag nach, da haben wir nichts gemacht. Da haben wir Mini-Pipi-Runden gemacht und der hat ansonsten durfte der schlafen und einfach viel, viel verarbeiten, weil ich einfach wusste, Stress ist ja nicht immer negativ, ne? Also der war halt aufgeregt beim Training, das macht dem aber Spaß. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Also Ruhephasen sind halt extrem wichtig. Und ich habe auch aufgehört, ihn so auslasten zu wollen. Also ihn irgendwie irgendwie so ein Pensum zu erreichen, dass er beschäftigt, ausgelastet und müde ist. Weil das hat bei ihm eher kontraproduktiv gewirkt. Und ich denke, wenn sich viele Leute dafür sensibilisieren, würden sie merken, wie kontraproduktiv so ein voller Tagesplan für den Hund eigentlich sein kann. Und dass Schlaf und Ruhe und einfach nur kuscheln und nebeneinander auf dem Sofa liegen viel mehr bringt als ja dieses Dummy-Suche und der Hund muss sich sein Futter 24/7 erarbeiten und ich gehe dann noch 3 Stunden joggen oder ich habe Montag Agility, Dienstag Dummy, also so diese vollen Tagespläne, das ist so, ja, wie mit einem Menschen, der ein Workaholic ist, die drehen auch irgendwann durch. Und wenn die dann, die haben dann halt einen Burnout, ne? Unsere Hunde, die überdrehen dann, die sind dann völlig fertig und dann, ja, zünden sie halt mal irgendwo, wo sie nicht zünden sollten. Und das sieht nach außen hin, sieht das natürlich bescheuert aus. Ne? Der bellt jetzt schon wieder bei dem Hund, aber was halt dahinter steht, da muss man dann halt gucken, hat er vielleicht die letzten Tage zu viel Stress gehabt, zu wenig Schlaf? Habe ich jetzt schon zu viel trainiert auf diesem Spaziergang? Viele starten ja auch so mit Frustübungen in den Spaziergang rein, dieses Warten am Auto oder im Flur, bis der Hund sich entspannt. Damit habe ich aufgehört, weil den das super frustriert hat. Und dann sind wir rausgekommen und der erste Hund, der uns entgegenkam, da hat er ausgelöst. Und das war einfach viel frustrierender. Also bin ich zwar entspannt, in Anführungsstrichen, in den Spaziergang gestartet, hab dann aber gleich wieder Frust gespürt auf beiden Seiten. Auf Seiten meines Hundes, dem sein ganzer Frust dann ausgebrochen ist. Und ich, weil ich mich halt geärgert habe, verdammt, es hat das schon wieder nicht geklappt. So, die Leute gucken schon wieder. Ne? Und das habe ich jetzt völlig sein gelassen und seitdem hat sich das bei uns wirklich um 180 Grad gedreht. Jetzt auch im Zuge der Schwangerschaft kam jetzt nochmal ganz, ganz viel Veränderungen zu, weil ich nicht mehr so große Runden laufe. Also wir gehen jetzt aktuell immer dieselbe Runde und er hat halt super viel Zeit zu schnüffeln. Der genießt das total, der findet das super. Und ich habe das Gefühl, der ist klarer im Kopf seitdem. Weil ich nicht mehr dieses Ziel habe. Ich hatte vorher immer ein Ziel vor Augen. Ich will jetzt zum Johannesberg bei uns oder so. Dann sind wir da 2 Stunden hingelaufen, saßen dort im Wald. Und das ist mal ganz schön. Und ich weiß auch, dass er das auch mag, aber halt nicht jeden Tag. Der findet das viel schöner, wenn wir jeden Tag unsere Parkrunde laufen in seinem Tempo, weil ich bin im Moment auch nicht so schnell. Ich mache alle 2 Bänke, mache ich eine Pause. Und der kann halt in Ruhe schlüffeln und der kommt nach Hause, legt sich hin und fängt dann langsam an einzuschlummern. Ne? Ohne, dass er total K.O. in sein Körbchen fällt und sofort in den komatösen Schlaf fällt, sondern der ist einfach zufriedener.
Ich finde das Sensibilisieren total wichtig, was du gerade angesprochen hast, sich selbst zu sensibilisieren für diese Stressfaktoren. Und ja, das ist ganz, es war gerade eine ganz witzige Erkenntnis, weil ich so dachte, irgendwie, glaube ich, ist es sinnvoll, sich bei diesen tatsächlichen, wenn es tatsächlich aus dem Hund rausplatzt und er bellt oder in die Leine springt oder ne, wirklich nach außen hin offensichtlich reagiert, da, glaube ich, ist es sinnvoll, sich das eben nicht so zu Herzen zu nehmen, sondern die Situation möglichst rational zu analysieren und zu gucken, okay, was mache ich nächstes Mal anders, aber sich dann eben auch nicht davon runterziehen zu lassen, wenn jemand anders irgendwie da einem da einen komischen Kommentar zugibt. Und im Gegensatz dazu, glaube ich, ist es super sinnvoll, sich den restlichen Tag über viel stärker zu sensibilisieren und das viel ernster zu nehmen. Was gibt's da noch für Faktoren im Leben meines Hundes und wie wirken die sich eigentlich auf das Verhalten aus? Weil das, was in dem Moment der Explosion passiert, da ist ja eh schon Holland in Not, ja. Also, ja. Ist das eigentlich politisch korrekt? Darf man Holland in Not sagen? Ich weiß es nicht. Aber da ist ja quasi alles schon irgendwie, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Okay, jetzt zu viele Sprichwörter. Aber ja, da ist es halt zu spät, ne? Und da brauche ich mir nicht mehr so so viele Gedanken drüber machen, was oder vor allem sollte ich mich eben nicht davon runterziehen lassen. Aber eben im Gegensatz dazu sollte man sich viel mehr sensibilisieren für Sachen, bei denen wir stümperhaften Menschen einfach denken, ach meine Güte, das war doch jetzt nicht so schlimm und das musst du doch aushalten und ach Quatsch, der hat jetzt kurz gezuckt, aber das macht ja nichts, oder ne? Der wendet den Blick ab und leckt sich über die Nase. Und ach, naja, meine Güte. Und das sind halt die Sachen, die wirklich wichtig sind, glaube ich, diese kleineren Voranzeichen zu erkennen und die ernst zu nehmen, weil dann hat man am Ende viel weniger Explosionen und kann im Training viel mehr erreichen und kann den Hund eben auch viel besser unterstützen. Deshalb, ja, da stehen sich so ein bisschen Sensibilisierung und Desensibilisierung gegenüber für uns Menschen, ja.
Was da, glaube ich, ganz gut hilft, ist, wenn man so ein bisschen Tagebuch schreibt. Einfach nur so stichpunktartig aufschreiben, was hat man heute gemacht, was hat man mit dem Hund zusammen gemacht, und vielleicht auch manchmal so ein Spaziergang Revue passieren lässt. Na, also, wir sind zum Bäcker gelaufen, da hat ihn ein komischer Mann angesprochen, das fand er so ein bisschen blöd. Oder da war eine laute Sirene, wovor sich der Hund kurz erschrocken hat. Wie du schon sagst, ja, wir nehmen das nicht so wahr, also nicht so als so wichtig war. Aber auf Dauer summiert sich das halt einfach. Ne? Und ich glaube, das kann so ein bisschen helfen, wenn man dann nicht so weiß, ach, naja, woran lag's jetzt, dass er dann irgendwie doch reagiert hat, dann einfach so die letzten 2-3 Tage mal durchgehen, gucken, was ist da so passiert, hat der Hund viel Schlaf bekommen, habe ich super viel Training gemacht oder irgendwas in der Art, und dann kann man so ein bisschen auch irgendwann Muster erkennen, was sich halt so auf das Verhalten des Hundes, das alles so auswirken kann. Ne? Mhm.
Ja, die Teams, die bei mir im Training sind, müssen auch immer Protokolle schreiben, wobei ich da versuche aufzupassen, was die Menschen auch leisten können, weil es bringt nichts, wenn ich ein super detailliertes Protokoll schreiben muss und aber da eigentlich irgendwie keinen Kopf für habe und irgendwie da auch keine Lust drauf habe, aber irgendeine Form von Reflexion und wenn es nur am Ende des Tages 2-3 Notizen sind, ist definitiv super, super hilfreich. Für mich ist es essentiell als Trainerin, um den Trainingsprozess wirklich gut begleiten zu können und das Training immer wieder gut anpassen zu können und die Lernschritte gut einschätzen und planen zu können. Aber auch für die Menschen selbst ist es wichtig, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen und auch einen Überblick zu behalten. Also wir bilden uns, glaube ich, immer ein, Dinge einfach zu wissen oder wissen zu müssen. Das und das ist halt so und so und mein Hund ist jetzt gerade so und so. Aber mehr in diese Beobachtungsperspektive zu kommen und zu sagen, oh, was passiert denn da eigentlich so alles? Ist ja interessant, kann ich ja mal genauer hinschauen. Das hilft, glaube ich, total, um sich auch dann wiederum besser, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, von diesen Schuldgefühlen auch distanzieren zu können. Den Hund als Individuum zu sehen, mit seinen eigenen Voraussetzungen, der auf bestimmte Art und Weise da und da so und so reagiert. Reaktion bedeutet in diesem Fall eben nicht nur Explosion, wo er an der Leine völlig frei dreht, sondern Reaktion bedeutet auch Kleinigkeiten in der Körpersprache. Was macht die Rute? Was macht die Körperspannung insgesamt? Wie stehen eigentlich gerade die Ohren? Ist da eine Falte auf der Stirn? Es gibt bestimmt Menschen, die vorhin, als du gesagt hast, ja, und dann hatte der so eine Falte auf der Stirn, die sich gefragt haben, warte mal, ich weiß gar nicht, ob mein Hund eine Falte auf der Stirn hat. Und du wusstest das damals wahrscheinlich auch nicht. Du hast ja gesagt, als du die Videos gesehen hast, hast du dir gedacht, Mann, was war denn da los? Und du hast es in dem Moment nicht gesehen. Deshalb in diese Beobachtungsperspektive zu kommen, hat so viele Vorteile, unter anderem eben auch von diesem Schuldgefühl auch ein Stück weit wegzukommen. Und das Schuldgefühl ist ja auch einfach überhaupt nicht förderlich. Es bringt einem eigentlich nicht wirklich was, sondern eben stattdessen diese Erkenntnis, ich habe ganz viele Möglichkeiten, dadurch, dass ich auf jeden Fall eine Verantwortung für meinen Hund habe und Pflichten habe, aber eben dadurch auch ganz viel selber bewegen kann.
Was halt
und selber
auch wichtig ist. Oh, sorry. was halt auch wichtig ist, man darf auch nicht vergessen, man ist nur ein Mensch. Man macht Fehler und wir haben alle einen schlechten Tag. Wir haben sind mal unaufmerksam, uns entgeht mal eine Situation, wo wir früher hätten reagieren können. Und ich glaube, man darf sich auch selber einfach nicht so verurteilen, wenn es mal nicht geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, weil wir sind ja auch keine Roboter. Gerade im positiven Training sagen wir immer, unsere Hunde sollen nicht funktionieren wie ein Roboter. Ne? Aber ich glaube, oft wird das bei uns selber auch vergessen, dass wir uns dann so Vorwürfe machen, ah, das hätte ich sehen müssen, da hätte ich früher reagieren müssen und ich weiß es doch eigentlich besser und das sollten wir so ein bisschen sein lassen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt, kein Meister ist vom Himmel gefallen und man lernt nie aus.
Ja, und der Umgang damit ist entscheidend. Also, weil du jetzt gerade sagtest, man macht immer Fehler. Mir sind jetzt gerade eben schon allein 2 Fehler innerhalb der letzten 24 Stunden eingefallen, die ich mit Millie gemacht habe, die echt auch fast schon, oder das heißt fast, die gehen in eine aversive Richtung, weil sie sich beide Male erschrocken hat, als ich etwas gemacht habe. Ja, gestern habe ich irgendwie die Leine komisch gehalten und sie ist so ein bisschen um mich rumgelaufen und hat mich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann habe ich vor lauter Schreck irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, so ein Schreckgeräusch irgendwie so gemacht. Und sie hat total gezuckt, weil sie dachte, ich blöke sie gerade an. Ja. Und dann habe ich aber eben sofort freundlich mit ihr gesprochen, sie zu mir geholt, ihren Keks gegeben, sind kurz runtergefahren. Und das ist eben der positive Umgang in dem Moment mit einer Situation, die eigentlich blöd war. Und heute ist mir das nochmal passiert. Da wollte sie irgendwie, ich glaube, so einen Katzenkackehaufen fressen oder so. Und da ist mir auch im ersten Moment vor lauter Schreck so ein rausgerutscht, ja. So ein komisches Geräusch, was so fast so ein bisschen so einem diesem blöden, was halt manche Leute machen, um den Hund irgendwie zu unterbrechen, was vermeintlich so ein Abbruchssignal sein sollte, was aber halt auf jeden Fall nicht unser Abbruchssignal ist und ich möchte auch nicht, dass das zu unserem Abbruchssignal wird, aber vor lauter Schreck ist mir das rausgerutscht und dann guckt sie mich so an, in dem Moment gar nicht so ängstlich, aber einfach so ein bisschen überrascht, hä, was erzählst du da? Und dann habe ich sie halt übelst gelobt und sofort belohnt und das Ganze total zelebriert. Und das ist doch, glaube ich, dann wichtig, dass wenn man einen Fehler macht, man es irgendwann irgendwie nochmal wieder schafft auszubügeln. Entweder in dem Moment oder ein bisschen später oder in der nächsten Situation, die ähnlich ist. Also ich dachte, das wäre jetzt vielleicht ganz schön, wenn ich von mir auch mal solche komischen Situationen erzähle, um zu zeigen, natürlich, man macht ständig Fehler, auf jeden Fall. Der Umgang damit ist entscheidend.
Ich glaube, das ist auch wichtig für jeden, der mit diesem positiven Training noch so ein bisschen struggelt. Wir können nicht 24/7 positiv mit dem Hund geben. Das kriegen wir nicht hin. Wir haben ja nicht auf alles in unserem Umfeld Einfluss. Und darum geht's auch primär gar nicht. Es geht halt immer darum, wie löse ich Probleme? Was habe ich so für eine Grundeinstellung meinem Hund gegenüber? Möchte ich jetzt, dass er nachhaltig lernt, dass er versteht, was er stattdessen tun soll, dass ich ihm eine Alternative biete? Oder möchte ich einfach nur, dass er's lässt? So. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass du 24/7 auch immer tutzi mit dem Hund machen sollst. Wir haben doch auch alle einen schlechten Tag, ne? Ich merke das jetzt gerade durch die Schwangerschaft, durch die Stimmungsschwankungen. Remus zeigt wieder eine Unsicherheit und ich denke mir so, oh, ne? Obwohl ich es eigentlich besser weiß, aber dann atme ich kurz durch und weiß, Lina, der ist so. Der hat da halt seine Neurosen und seine Triggerpunkte. Atme kurz durch und geh das Ganze anders an. Ich denke, viele denken, sie dürfen halt überhaupt nie mehr frustriert oder genervt vom Hund sein. Das sind wir, glaube ich, alle mal. Gerade wenn wir Hunde mit Macken haben. Wir sind ja auch nur Menschen und das ist in Beziehungen ja nicht anders. Also wir finden unsere Schwester auch mal blöd oder wir finden das, was der Partner macht, vielleicht total bekloppt, ne? Und haben mal eine Unstimmigkeit mit der Mama oder irgend sowas. Also, das gehört ja dazu. Und da habe ich ein sehr gutes Erziehungsbuch gelesen, also für Menschen, für kleine Babys. Und die meinte auch, so ein Bruch oder so ein Streit, das ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört dazu. Also auch, dass man mal einen schlechten Tag hat und sich kurz anzieht. Und es geht halt immer darum, wie man diesen Bruch löst und wie man Probleme in der Familie löst. Und das ist viel, viel wichtiger, als dass das überhaupt passiert ist. Sondern wie gehe ich damit um und was für eine Lösungsstrategie überlege ich mir? Nehme ich den Laienruck als Lösungsstrategie in mein Training mit auf? Oder gucke ich halt, wie kann ich es anders machen, ohne dass mein Hund da irgendeine unangenehme Emotion mit reingespielt bekommt. Ja, und darum geht's einfach. Nicht 24/7 immer zu lächeln und happy zu sein und den Hund nur mit Keksen voll zu stopfen, sondern einfach nur, wie man es angeht.
Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Mensch. Sehr schön. Ich würde gerne dich zum Abschluss noch um irgendeinen Tipp bitten oder irgendeine Erkenntnis. Und zwar wüsste ich gern von dir, hast du zum Thema Hundetraining ein Lieblingszitat oder ein Lieblingsbuch, das du gern empfehlen würdest, den Menschen mitgeben würdest, unabhängig vom heutigen Thema. Es darf natürlich gerne dazu passen, aber ganz allgemein zum Thema Hundetraining.
Was ich letztens gelesen habe, das fand ich total schön. Dein Hund ist mehr als seine Probleme. Das fand ich schön. Das war so, weil wir fokussieren uns immer nur auf das Negative. Und das ist so das, was ich auch mit meinem Hashtag so ein bisschen verbinden lässt. Verstehe und akzeptiere deinen Hund. Mein Hund ist, wie er ist, und ich kann in diesem Rahmen mit ihm arbeiten, aber ich kann nichts aus ihm machen, was er nicht ist. Und das würde ich jeden ans Herz legen. Wenn du einen Labrador willst, vom Art her, dann hol dir einen Labrador. Und kein Kangal oder so, der halt das genaue Gegenteil ist. Dann wird man glücklich. Halt den Hund einfach so nehmen, wie man ist, und sich nicht nur auf das Negative fokussieren, was so im Alltag und auch mit dem Hund passiert.
Sehr schön. Ja, finde ich super. Finde ich ein sehr schönes Zitat. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich danke dir für die Einblicke, für deine Ehrlichkeit. Das war wirklich, wirklich sehr schön. Ich hoffe sehr, dass es Zuhörerinnen gab, die vielleicht sich sogar selber hier und da erkannt haben, die in irgendeiner Art und Weise Kraft schöpfen können aus deiner Geschichte. Das finde ich auch immer so wichtig. Ich dachte vorhin auch so, irgendwas Gutes hat's auch immer. Und ich bin mir ganz sicher, dass deine Erfahrungen und ja eventuell eben auch unangenehme Sachen für Remus und für dich jetzt mindestens das Gute haben, dass andere auch daraus lernen dürfen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich so geöffnet hast, und würde dir gerne noch das Schlusswort überlassen.
Verstehe und akzeptiere deinen Hund. Das kann ich nicht oft genug sagen.
Sehr schön. Ach toll. Ich danke dir, Lina. Sehr Dann gerne. Wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis bald.
Bis bald. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Tschüss.